Auch wenn ich zugeben muss, heute Morgen, wo ich aus dem Fenster geschaut habe, wäre die Sintflut auch ein passendes Thema gewesen, bin ich trotz allem bei dem geblieben, was ich vorhatte. Ich befinde mich heute Morgen auch im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 24. Kapitel. Es soll heute Morgen gehen um Rebekka, die die Frau Isaaks wird. Ich lese ab Vers 1. Und Abraham war alt und recht betagt, und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt und der mit mir geredet hat und der mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau nimmst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast, nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor ihm in dieser Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn, und er machte sich auf und zog nach Aram-Naharaim zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern, bei einem Wasserbrunnen am Abend zur Zeit, da die Jungfrauen herauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und sie spricht: Trinke, und auch deine Kamele will ich tränken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt. Und sie stieg zum Brunnen hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Da lief der Knecht ihr entgegen und sprach: Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand nieder und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte für alle seine Kamele. Und der Herr war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und 2 Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer, und sprach: Sage mir doch, wessen Tochter bist du? Haben wir im Haus deines Vaters auch Platz zu übernachten? Sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sagte weiter zu ihm: Es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat, denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Und die Tochter lief und berichtete dies alles im Haus ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief rasch zu dem Mann draußen beim Brunnen. Als er nämlich den Ring und die Armbänder an den Händen seiner Schwester gesehen und die Worte seiner Schwester Rebekka gehört hatte, die sprach: So hat der Mann zu mir geredet. Da ging er zu dem Mann, und siehe, der stand bei den Kamelen am Brunnen. Und er sprach: Komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus geräumt und für die Kamele Platz gemacht. So führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter und Wasser, um seine Füße zu waschen, und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Und er setzte ihm zu essen vor. Er sprach aber: Ich will nicht essen, bevor ich meine Sache nicht vorgetragen habe. Er antwortete: So rede. Jetzt trägt der Knecht das Ganze nochmal vor, was passiert ist. Das lasse ich weg und setze fort in Vers 49. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Da antworteten Laban und Bethuel und sprachen: Diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Und es geschah: Als der Knecht Abrahams ihre Worte hörte, da verneigte er sich vor dem Herrn zur Erde. Und der Knecht zog silberne und goldene Schmuckstücke und Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er Kostbarkeiten. Da aßen und tranken sie, er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben dort über Nacht. Aber am Morgen standen sie auf, und er sprach: Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen: Lasst doch das Mädchen noch einige Tage lang bei uns bleiben, wenigstens 10. Danach magst du ziehen. Da sprach er zu ihnen: Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich zu meinem Herrn ziehen. Da sprachen sie: Lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: Willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete: Ja, ich will mit ihm ziehen. So ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal Tausenden, und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz. So machten sich Rebekka und ihre Mägde auf. Sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte im Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf das Feld gegangen war, um zu beten, und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak, da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht: Wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich, und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Zunächst einmal mag die Stelle etwas vielleicht seltsam anmuten. Es geht hier ganz augenscheinlich zunächst mal um die Wahl eines Ehepartners. Und ohne das jetzt böse zu meinen, ich gehe mal davon aus, dass viele, die hier sitzen, momentan jetzt nicht unbedingt auf der Suche sind nach einem neuen Ehepartner. Das heißt, das ist eine Predigt, die man vielleicht zunächst mal auch erwarten würde, wenn ganz viele junge Leute da sitzen, die in dieser Frage vielleicht Unterweisung brauchen. Ich glaube aber, dass diese Stelle, egal ob man nun 17 Jahre alt ist und vielleicht zum ersten Mal verliebt oder auch 77 und vielleicht auch schon verwitwet, dass diese Stelle im Alten Testament weit über die Wahl des Ehepartners hinausgeht, sondern dass sie uns etwas berichtet darüber, ich habe es mal genannt, christlichen Hausbau, christliche Prioritäten beziehungsweise eine Gott wohlgefällige und auf Gott hin ausgerichtete Lebensführung. Und es soll heute Morgen um 7 Schwerpunkte gehen. Der erste Punkt wird sein: Vertrauen auf Gott. Der zweite wird sein: das immerwährende Gebet zu Gott. Das dritte wird sein: einen gläubigen Partner sich suchen. Das vierte wird sein: die Zustimmung der Eltern bzw. Rat suchen und einholen, das fünfte die Zustimmung des Umworbenen, das sechste Übereinstimmung der Partner in Ziel und Berufung und das siebte wird sein Betrachtung der inneren Werte. Die ersten zwei Punkte kann man nicht immer ganz deutlich voneinander abtrennen, dieses Vertrauen auf Gott und das immerwährende Gebet. Wenn wir uns Abraham anschauen in dieser Stelle, dann sehen wir gleich von Anfang an, dass dieser Abraham seinen Gott wirklich kennt. Ja, es heißt, der Herr hatte Abraham gesegnet in allem und es heißt, dass er ihm bedingungslos vertraute. Ja, er sagt in Vers 7, der wird seinen Engel vor dir hersenden. Das heißt, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat, der wird seinen Engel vor dir hersenden. Das heißt, er kennt seinen Gott, er kennt seinen Herrn und er vertraut ihm bedingungslos. Dieser Engel wird vor dir hergehen und dich führen. Und der Knecht? Der Knecht ist auch ein interessanter Mann. Abraham hat ihn ausgewählt. Und wenn wir uns überlegen, wem vertraue ich denn nun so eine wichtige Aufgabe an? Es heißt hier in der Übersetzung der älteste Knecht, es gibt auch andere Übersetzungen, aber hier in der Schlachter heißt es der älteste Knecht, das ist ein erfahrener Knecht, das ist ein Knecht, auf den man sich wirklich verlassen kann. Und dem vertraut Abraham diese wichtige Aufgabe an. Und das ist auch eine Sache, die wir uns im Leben überlegen sollten, wem wir natürlich Aufgaben anvertrauen. Ja, und dementsprechend, wenn wir Dinge wirklich ernst nehmen, dann werden wir auch die Aufgabe jemandem anvertrauen, von dem wir davon ausgehen, er wird diese Aufgabe bewältigen. Und dieser Knecht nun, der ist auch fest mit Gott unterwegs. Dieser Knecht sprach nämlich, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Ja, dieser Knecht in Vers 12 sagt er das, wo er an diesen Brunnen tritt und gar nicht so genau weiß, wie er das Problem lösen soll. Hier wird sein großes Gottvertrauen deutlich. Oder auch in Vers 26 und 27, wo es heißt, da neigte sich der Mann und betete an vor dem Herrn und er sprach, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn, und der seine Gnade und Treue meinem Herrn nicht entzogen hat, denn der Herr hat mich den Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geführt. Aus den Stellen wird deutlich, dass Männer oder auch Frauen Gottes ihren Blick immer auf Gott gerichtet haben. Und gleich zu Anfang, glaube ich, sollten wir uns die Frage stellen, wie das bei uns ist. Wo suchen wir im Leben Rat? Worauf vertrauen wir? Das heißt, wenn wir Probleme haben, wohin richtet sich unser Blick zuerst? Greifen wir zum Telefon, rufen wir unsere beste Freundin, den besten Freund an oder gehen wir zunächst einmal ins Gebet? Und bei beiden Männern hier, bei Abraham als auch bei dem Knecht, wird klar, sie vertrauen felsenfest auf Gott. Und das ist, glaube ich, schon mal einer der wichtigen Punkte ganz zu Anfang. Wichtig ist es nämlich, weil diese Aufgabe, die hier vor dem Knecht liegt, keine einfache ist. Es geht ja darum, eine passende Frau zu finden. Und die Frage ist natürlich, wie stellt man sowas an? Und der Punkt 2, das immerwährende Gebet zu Gott, passt hier ganz gut. Für ein Kind Gottes ist, glaube ich, das Gebet das absolut entscheidende Mittel, um mit Gott in einer immerwährenden Verbindung auch zu stehen. Das heißt, für einen Christen ist es undenkbar, dass er Entscheidungen trifft, die nicht vorher vor Gott gebracht wurden. Das heißt, bevor wir, ich glaube, das muss man auch mal deutlich so sagen, bevor wir Menschen um Rat fragen, sollten wir zunächst unser Anliegen vor Gott bringen. Wir können das nämlich in der Geschichte hier auch ganz deutlich bei Abraham, dem Knecht und auch bei Isaak sehen. Und das kann auch, Test ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist ja manchmal so, dass wir Menschen kennenlernen, dass wir auch nicht so genau wissen, wo stehen die vielleicht. Und Menschen, die wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, werden ins Gebet gehen. Abraham und den Knecht habe ich schon erwähnt. Ich will mal zu Isaak gehen. Isaak beispielsweise ist auch ein Mann Gottes. Woran sieht man das nun? Es heißt, er war zur Abendzeit auf das Feld gegangen, um zu beten. Ja, er war also auch ein Mann Gottes. Er stand mit Gott in Verbindung. kann jetzt spekulieren, warum er betete, ob es wegen der Frau war oder nicht. Das interessiert mich jetzt an der Stelle nicht so, weil wir das auch nicht rausfinden werden. Wichtig ist, er war ein Mann Gottes, der die Einsamkeit suchte, betete, mit Gott in Verbindung stand. Und wir sehen allein bei diesen drei Männern, dass die Menschen, die hier in der Geschichte sozusagen die Hauptrolle spielen, alle ihr Vertrauen auf Gott setzen. Sie standen immer mit ihm in Kontakt. Sie bringen ihre Absichten und Ziele vor ihn. Und es, um es vielleicht umgangssprachlich zu formulieren, sie nahmen ihn mit ins Boot. Und wir sollten, glaube ich, daraus lernen, dass auch wir in allen Fragen, insbesondere bei wichtigen Fragen, Gott um Weisheit und Führung bitten sollten. Wir können natürlich auch, das haben wir ja heute Morgen auch gehört, als der Frank hier die Nöte und Sorgen der Gemeinde nochmal vorgetragen hat, natürlich sollen wir daraus auch lernen, mit Sicherheit, dass wir für andere bitten dürfen, dass Gott Weisheit und Führung schenkt, mit Sicherheit. Aber zunächst einmal geht es darum, dass wir persönlich eine Beziehung zum Herrn haben. Eine Achtung habe ich hier mal gesetzt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Achtung, auch für wiedergeborene Christen. Wir sollten jedoch auch offen und ehrlich bitten. Das klingt jetzt etwas sonderbar vielleicht, weil man natürlich davon ausgeht, dass man offen und ehrlich bittet oder auch betet. Aber ich glaube, dass wir uns selber zum Teil dort, überlisten. In unserem Leben ist es oftmals so, dass wir glauben, im Voraus zu wissen, was für uns oder wer für uns der oder das Richtige ist. Und wir vielleicht nicht immer Gott die Führung überlassen, sondern wir den Eindruck haben, wir werden das schon richtig erkannt haben. Aber ich glaube, dass nur eine wirkliche ganze Hingabe an Gott an dieser Stelle Sinn macht. Gilt das natürlich nicht nur für die Partnerwahl, sondern andere wichtige Themen, wie zum Beispiel die richtige Gemeinde oder die Frage nach dem passenden Beruf oder vielleicht ein passendes Haus oder eine passende Wohnung. Ja, und wir Menschen neigen, glaube ich, oftmals dazu, wenn wir denken, das ist das Richtige, dann Anhaltspunkte zu suchen dafür, dass Gott das schon unterstützen wird. Natürlich gilt das auch für unsere Gemeinde und nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für alle Gemeinden. Wenn wegen mir die Situation ist, sind nicht so viele Mitglieder hier, es sind nicht so viele Leute, die hier sitzen. Wie sicher glaube ich dann an Gottes Versprechen, dass er seine Gemeinde baut? Oder glaube ich als Mensch zu wissen, wie ich diese Dinge regeln kann, wie ich das vielleicht das Problem lösen kann? Hier ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wirklich Gott die Führung überlassen und auch Dinge annehmen, die vielleicht aus menschlicher Sicht uns jetzt nicht als die absolut richtigen erscheinen mögen. Dritter Punkt ist, einen gläubigen Partner suchen. Wir kommen natürlich an dieser Stelle an einen ganz heiklen Punkt, gerade heute, wo ja die Liebe sozusagen über alle Maßen betont wird, auch in vielen christlichen Gemeinden. Ja, und ich kennt ihr bestimmt auch, ich habe so Gespräche auch schon geführt, und wenn zwei Menschen sich lieben, dann ist doch alles in Ordnung. Oder kann es etwas Wichtigeres geben als die Liebe? Oder dann ein Totschlagsargument, wo man gerade in christlichen Kreisen jemanden aushebeln will. Ja, aber Gott ist doch die Liebe. Da kann er doch nichts gegen eine liebevolle Beziehung haben. Die Frage ist natürlich bei solchen Argumenten immer, wer ist der Maßstab? Wir Menschen und unsere Gefühle oder Gott? Und deshalb ist es wichtig, immer wieder auch in die Bibel zu schauen. Welchen Maßstab legt zum Beispiel Abraham, der Mann Gottes, an? Nun, er sagt in Vers 3 und 4, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Warum diese komplizierte Aktion mit Diener schicken, Heimat, und warum keine Frau aus den umliegenden Völkern? Waren die Bräute da alle hässlich? Falsche Haarfarbe? Waren die Frauen vielleicht faul und dumm? Ich glaube nicht. Ich bin mir sicher, sie waren hübsch. Es wird Fleißige gegeben haben, es wird Liebreizende gegeben haben. Also eigentlich Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, hätte man vielleicht sagen können. Nun, es gab einen gewichtigen Grund. Diese Völker betrieben Götzendienst, da sie nicht den Gott Abrahams und Isaaks anbeteten. Das heißt, Abraham bestand hier für Isaak auf einem gläubigen Partner. Und diesen Partner konnte man bei den Verwandten finden, das wusste Abraham, da die auch diesen Gott kannten. Es ist ja immer so die Frage, man kann natürlich auch Bibelstellen immer sozusagen aus dem Zusammenhang reißen, um das zu beweisen, was man gerne beweisen möchte. War Abraham hier jetzt quasi ein Einzelfall? Ist er untypisch? Ein untypisches Beispiel für einen Vater, der eine Partnerin nun für seinen Sohn sucht? Nein, ich glaube nicht. Sondern wenn man mit offenem Herzen die Bibel studiert, wird man immer wieder solche Stellen finden. Ich will mir gleich zwei Stellen Oder ich möchte gerne zwei Stellen jetzt gleich näher ansprechen. Mir ist hier noch was wichtig, aber bevor ich das tue, ich möchte, dass wir im Hinterkopf behalten, bei all diesen Dingen, dass wir wirklich Täter des Wortes sein sollen und nicht nur Hörer. Das heißt, der wahre Glaube offenbart sich in unserem Tun und Handeln und nicht darin, was wir sagen. Und jeder von uns kennt das, jeder von uns hat andere Schwachstellen. Ja, das muss jeder sein Herz selber prüfen. Wo unsere Gefühle ins Spiel kommen, zeigt sich, ob Gott an erster Stelle steht oder unser Herzschlag und unsere Schmetterlinge im Bauch, habe ich es jetzt mal formuliert. Aber die Schmetterlinge können wir auch vergessen. Wir müssen ja nicht immer Schmetterlinge sein. Es gibt andere Dinge. Irgendein Bruder sagte, also seine Schwachstelle ist auf der Autobahn, wenn die Leute falsch fahren und er wird wild. Und meine Kinder sitzen ja hier im Gottesdienst, die kennen meine Schwachstellen. Ja, so wenn ich abends, weiß ich nicht, von der Arbeit komme und kribbelig bin, dann sind dort meine Schwachstellen. Dann falle ich wieder im Zweifelsfalle in meinen alten Menschen zurück. Das kann ich nicht leugnen, das will ich auch nicht leugnen, dass solche Dinge vorkommen. Das Einzige, was dann sein kann, ist, dass man, oder das, was dann angesagt ist, zu sagen, okay, es tut mir leid, verzeiht mir, es ist nicht richtig. Das heißt, wenn Gefühle ins Spiel kommen, dann merken wir oftmals, wo wir wirklich stehen. Aber zurück zu den zwei Beispielen. Wir sollen uns nicht mit Menschen verbinden, die andere Götter anbeten. Altes Testament, 5. Buch Mose, 7. Kapitel, Vers 3 und 4. Und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Jetzt kommt's. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Man fragt ja in der heutigen Zeit so gerne, warum. Ja, das lernen Kinder ja schon, das erste Wort ist in der Regel warum. Und gerade in der Alt-68er-Zeit und danach wurde alles diskutiert. Ja, also selbst Banalitäten wie, warum zerkratze ich nicht das Auto meines Nachbarn, alles wird diskutiert. Und die erste Frage ist, warum? Die Bibel ist gnädig mit uns Menschen. Sie gibt uns durchaus Gründe an, warum und wieso. Und der wichtige Grund, der hier genannt wird, der eigentlich auch jeden überzeugen müsste, ist, denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Wer sich einen ungläubigen Partner sucht, der läuft Gefahr, dass er von ihm vom rechten Weg abgebracht wird. Das heißt, wer seine eigenen Gefühle über Gottes Gebot stellt, der steht mit dieser Entscheidung nicht unter Gottes Segen, würde ich einfach mal so hart hier formulieren. Jetzt kommt wieder ein ganz beliebtes Argument, das kennt ihr vielleicht. Das ist wieder ein Argument, wo man vielleicht gerade in christlichen Kreisen jetzt nicht so genau weiß, wie gehe ich damit um. Der eine oder andere wird nämlich jetzt vielleicht einwenden, naja, man kann ja auch einen ungläubigen Partner zu Gott bekehren. Das ist natürlich eine faszinierende Vorstellung. Ich würde die Gegenfrage stellen, wo steht denn dieser Satz in der Bibel? Und abgesehen mal davon, wer bekehrt Menschen zu Gott? Sind wir es oder ist es die Gnade Gottes? Und wie kann ich auf die Gnade Gottes hoffen, wenn ich seine Gebote so offensichtlich übertrete? Vielleicht sagt jetzt jemand, auch das ist ein beliebtes Argument, was ich kenne, naja, aber das ist doch das Alte Testament, wir leben im Neuen Bund. Wir haben jetzt die Freiheit. Ja, die haben wir. Aber auch im Neuen Testament, zum Beispiel in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15, gibt es eine entsprechende Stelle. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Diese Stelle ist deshalb so wunderschön, weil ich gestern Schloss Burg besichtigt habe und dort so ein Joch ausgestellt ist und mein Vater früher selber noch mit diesen Gerätschaften gearbeitet hat und ich mir gerade gestern von ihm das nochmal hautnah habe erklären lassen, wie das dann auch funktioniert mit so einem Joch. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist die Botschaft, die dahinter steht. Wie kann ich sozusagen an einer Strippe ziehen oder sozusagen vor einen Karren gespannt sein mit jemandem, der nicht an Gott glaubt? Also ich glaube, dass hier überdeutlich wird, dass Gott nicht möchte, dass wir einen Ungläubigen heiraten. Punkt. Ja? Es gibt, glaube ich, an dieser Stelle keine Missverständnisse. Und jeder, der die Vorgabe kennt und bewusst übergeht, muss wissen, dass dies nicht Gottes Willen entspricht. Ein warnendes Beispiel, was ganz, ganz, ganz faszinierend ist, sich anzuschauen, ist Simson im Buch der Richter. Das führt jetzt hier zu weit, aber das ist ganz faszinierend, wenn man sich anschaut, wie Simson sozusagen da zu seiner Frau kommt. Ja, welche Probleme das am Ende dann nach sich zieht. Und wir sollten diesen Punkt auch ganz nüchtern betrachten. Wir können nicht übereinkommen, wenn die Ziele und Interessen in unserem Leben so verschieden sind. Das heißt, wenn Gott an erster Stelle für mich steht, wie soll das ein ungläubiger Partner verstehen? Gestern Abend wird vielleicht der eine oder andere Fußball geguckt haben. Ist nicht mein Ding, aber manchmal muss man im Leben auch Opfer bringen. Ich habe mitgeguckt. Ich habe es hier in meiner Predigt mal genannt. Also ich hatte das Beispiel verwendet, ich wusste eigentlich gar nichts von dem gestrigen Spiel, weil wie gesagt, das ist nicht meine Baustelle. Ich hatte aber das Beispiel schon eingebaut. Selbst bei harmlosen Marotten habe ich es mal genannt, wie Fußballspielen und ähnlichen Dingen, wird das nämlich deutlich. Das heißt, wenn mein Leben sozusagen dem Fußball geweiht ist, oder gewidmet ist, sowas gibt's ja, dann werde ich natürlich alles in meinem Leben darauf ausrichten, einschließlich oder vielleicht gerade besonders die Wochenenden. Ein Gläubiger nun wird natürlich sein ganzes Leben auf Gott hin ausrichten. Wie soll ich da denn Übereinstimmung mit einem Ungläubigen herstellen? Was passiert am Sonntagmorgen? Ausschlafen oder Gottesdienst? Wie kann ich gemeinsam ins Gebet gehen, wenn einer der Partner nicht betet? Und dann, das ist vielleicht noch mit einer der schwierigsten Punkte, was passiert, wenn Kinder kommen? Ja, wenn die geboren werden? Und jetzt soll eine Erziehung auf Gott hin erfolgen. Da sind die Probleme doch vorprogrammiert. Und das ist der Grund, warum wir wirklich bei der Wahl des Partners auf die biblischen Ratschläge hören sollten. Jetzt kommt wieder so etwas, das hat mit unseren Gefühlen zu tun. Selbst wiedergeborene Christen erliegen dieser Falle, oder wenn man einer Falle erliegen kann, wie auch immer. Und zwar, wenn sie merken, sie fühlen sich zu einer Person hingezogen, dann redet man sich ein, dass die unbekehrte Person in Wirklichkeit doch bekehrt ist. Wir möchten nämlich so gerne glauben, dass der andere bekehrt ist, dass wir nun sozusagen nach irgendwelchen Anhaltspunkten Ausschau halten und schließlich mit Beweisen, in Anführungszeichen, scheinbaren Beweisen uns zufrieden geben, wo wir normal bei einer nüchternen Betrachtung niemals sagen würde, der andere ist bekehrt. Das würden wir nie akzeptieren. Aber wir wollen an dieser Stelle unseren eigenen Weg gehen. Es geht uns nicht um Gottes Meinung und wir suchen sozusagen dann die Punkte raus, wo wir sagen, aber guck mal, er ist doch bekehrt. Eine Sache möchte ich erwähnen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Was passiert nun, wenn man bereits mit einem Partner liiert ist und sich dann bekehrt? Das ist natürlich eine völlig andere Situation. In 1. Korinther 7, würde ich sagen, ist da eine Stelle, die darüber Auskunft gibt. Den Übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu wohnen, soll ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten kannst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten kannst? Ich ich weiß, da kann man jetzt vielleicht drüber diskutieren, ich deute das zumindest in die Richtung, dass die Ehescheidung nicht gegeben ist, wenn jetzt wirklich beide soweit wirklich in Frieden zusammenleben und derjenige, der jetzt noch nicht bekehrt ist, der Sache also da einwilligt. Aber ich interpretiere diese Stelle nicht, sonst würde sie nämlich der anderen Stelle widersprechen, dass das sozusagen der Freibrief ist, ich heirate einen Ungläubigen und dann wird der Rest schon klappen. Also das steht in der Bibel mit Sicherheit anders. Punkt 4. Die Zustimmung der Eltern bzw. Rat suchen und Rat einholen. Der Punkt ist nicht ganz einfach gewesen für mich bei der Vorbereitung. Nun, warum? Schauen wir erstmal in den Text nochmal rein. Es heißt, Abraham war alt und recht betagt. Er sprach zu seinem ältesten Knecht, und zwar sprach er, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland ziehst und so weiter. Deutlich wird, Abraham nimmt hier die Suche nach einer Braut für seinen Sohn in die Hand. Er sendet seinen ältesten, wahrscheinlich erfahrensten Knecht. Und auch im Hause der Rebekka ist es so, dass die Eltern da eine wichtige Rolle spielen. Der Laban und der Betuel sagen, diese Sache kommt von dem Herrn. Darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir, nimm sie und ziehe hin, damit sie die Frau des Sohnes deines Herrn werde, wie der Herr geredet hat. Natürlich die Frage, wie sehen wir denn das heute im Jahre 2013? Sollen jetzt die Eltern im Gottesdienst vielleicht schon mal Ausschau halten, ob sie einen passenden Schwiegersohn haben oder eine passende Schwiegertochter, wäre ja denkbar. Oder vielleicht auch Großeltern, wenn der eine oder andere hier sitzt, vielleicht die Dienerschaft schon mal losschicken, um auf Brautschau zu gehen, wäre ja denkbar. Ich glaube, jedem ist klar, dass das so hier auf die heutige Zeit nicht mehr übertragbar ist. Was zeigt uns die Stelle dann aber? Das ist die Frage. Nun, ich glaube, sie zeigt, dass die Eltern und auch die Großeltern mit Sicherheit eine wichtige Rolle im Leben ihrer Kinder spielen. Sie sind nämlich von Gott aufgefordert, sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn aufzuziehen, Epheser 6,4. Das heißt, Vater und Mutter sein ist natürlich eine Riesenaufgabe, die uns Gott gestellt hat. Und gerade in einer Zeit, in der die Frau zu Hause als Frau zweiter Klasse dargestellt wird und der auch für Männer die berufliche Karriere oft an erster Stelle steht, wollen wir dies hier mal ganz besonders betonen. Das heißt, Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, ist eine 24-Stunden-Aufgabe. Das ist keine Kann-Aufgabe von der Bibel her, das ist ein göttliches Gebot. Das heißt, wer Kinder hat, muss sich dieser Aufgabe stellen. Und die meisten von uns, die hier sitzen, wissen aus eigener Anschauung, wie schwer das oftmals ist und wie dringend wir an dieser Stelle auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Das ist keine Aufgabe für keinen, der hier sitzt. Auch für Großeltern, die Kinder betreuen, das ist keine Sache, wo man sagt, naja, das machen wir mal so eben. Nein, da ist Gnade Gottes immer wieder vonnöten. Und auch die Kinder sind natürlich von der Bibel her aufgefordert, ihren Eltern gehorsam zu sein. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Epheser 6, Vers 1 bis 2. Das ist natürlich heute nicht mehr zeitgemäß. Heute ist es ja oftmals so, dass die Eltern den Kindern gehorsam sind. Ja, das ist so. Dass die Eltern erstmal die Kinder fragen. Dass Kinder sozusagen, für Entscheidungen herhalten müssen, die überhaupt nicht für Kinder bestimmt sind. Die werden gefragt, welches Auto gekauft wird, den Kindern wird sonst was aufgebürdet. Und Eltern machen oftmals das, was ihre Kinder wollen und nicht umgekehrt. Ich muss an der Stelle sagen, meine Eltern sitzen ja heute hier, also von daher ist das auch eine Sache, die ich ehrlich natürlich sagen muss. Ich bekenne und muss auch bekennen, dass ich meinen Eltern in meinem Leben nicht immer diese Ehre entgegengebracht habe. Ich weiß heute, dass das nicht recht war. Ja, das heißt, auch wenn man hier vorne steht und predigt, sind das natürlich alles Stellen, die einen selber immer auch betreffen. Und hier an der Stelle muss ich sagen, ich war meinen Eltern nicht immer gehorsam und habe ihnen nicht immer Ehre entgegengebracht. Heute können wir natürlich feststellen, von daher können jetzt die jungen Leute hier auch aufatmen, dass natürlich sie ihren Partner selber auswählen und nicht die Eltern. Das heißt, die Eltern verheiraten natürlich heutzutage nicht mehr ihre Kinder und man schickt auch keine Diener los. Aber Ich glaube, dass es trotzdem heute genau noch so wichtig ist, dass man den Rat der Eltern und Großeltern einholt. Das heißt, man sollte gemeinsam beten, die Sache vor Gott bringen. Das klingt immer so schön. Ja, klar, setzen wir uns mal zusammen und beten. Hier ist natürlich wichtig, dass auch die Eltern und die Großeltern die Bereitschaft klar signalisieren den Kindern gegenüber, dass sie das wollen und dass auch die jungen Menschen natürlich zu den Älteren kommen. Das ist natürlich eine Sache, die muss wachsen. Ja, also wenn ich 15 Jahre lang nicht mit meiner Tochter spreche, muss ich mich natürlich am Ende nicht wundern, wenn der beste Freund, die beste Freundin Gesprächspartner ist und nicht die Eltern. Und ich glaube, das ist die unglaubliche Chance, auch die wir hier in der Gemeinde haben. Über die Eltern, über die Großeltern hinaus möchte ich diese Stelle auch ausdehnen auf erfahrene Geschwister. Gerade auch hier in der Gemeinde, ja, die auch die jüngeren Geschwister beraten können, ihnen hilfreich zur Seite stehen können. Und ich weiß, dass das hier auch geschieht. Ich weiß das ganz konkret, dass auch ältere Geschwister hier Rat geben. Und wo ich neu hier war mit meiner Familie, habe ich das toll gefunden, dass ein älterer Bruder auf mich zukam und mich ansprach bezüglich unserer Kinder und mir einen Ratschlag gegeben hat. Da war ich ja nicht sauer und denke, was will der Alte denn nun? Ich war froh. Ich merkte nämlich, ich war ihm wichtig und er wollte mir etwas mitteilen. Und ich glaube, dass diese Gesprächskultur aber auch nur da entsteht, wo die Jugendlichen mit den Älteren auch gemeinsam im Gottesdienst sitzen. Denn nur dort wird es eine Atmosphäre geben, wo alt und jung bereit sind, miteinander zu sprechen. Heute ist es ja leider oftmals so, dass da so eine künstliche Grenze errichtet wird zwischen Jugendlichen und den, ich sag mal, den Alten, in Anführungszeichen. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Und es führt dazu, dass die Jugendlichen oftmals nichts mehr mit den Elterngeschwistern anfangen können und auch umgekehrt. Natürlich erfordert das Verständnis von beiden Seiten. Ja? Und stell du dir die Frage selber, bist du bereit, dass ein Kind im Gottesdienst einen Ton von sich gibt? Und bist du, der Jüngere, vielleicht bereit, zuzuhören, wenn die ältere Schwester oder der ältere Bruder im Zweifelsfalle zum wiederholten Mal von früher erzählt? Und ich glaube, dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist etwas, was man hier ganz klar sehen kann. Jeder, der hier sitzt, war einst ein Kind und so Gott will, wird irgendwann jeder auch einmal alt werden. Ja, das heißt, jeder kennt sozusagen, jeder wird diese Phasen durchlaufen. Und oftmals, glaube ich, vergisst man, dass man ein Kind war und Kinder vergessen vielleicht, dass sie auch irgendwann mal alt sein werden. Ich hatte gerade an dem Punkt aber erwähnt, dass es für mich ein Problem bei dieser Stelle gab. Was machen wir nun, wenn wir keine gläubigen Eltern haben? Sowas gibt es ja. Was machen junge Menschen? Sie haben keine gläubigen Eltern. Was machen wir, wenn Eltern versuchen, alles versuchen, uns aus der Gemeinde rauszuholen und gegen den gläubigen Partner eingestellt sind? Ich kenne diese Fälle ganz persönlich, wo Eltern alle Mittel einsetzen, um solch eine Beziehung zu verhindern oder, sofern die Ehe bereits besteht, diese zu zerstören. Das heißt, es gibt Eltern, die können mit allem leben, mit Drogenabhängigkeit, mit Alkohol, mit Verbrechen der Kinder, aber nicht damit, dass ein Kind sagt, ich möchte mein Leben ändern, ich gehe in eine Gemeinde, ich möchte einen gläubigen Partner. Und hier, glaube ich, kann man nur einen Tipp oder eine Sache sagen. Gott hat uns für diesen Fall ein Gebot gegeben. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, wir müssen uns im Leben irgendwann entscheiden, wer unser Herr ist. Denn wir können nicht zwei Herren dienen. Und deshalb sagt Matthäus in Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das heißt, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir uns entscheiden müssen, so muss Gott und sein Wille immer an erster Stelle stehen. Punkt 5. Die Zustimmung des Umworbenen. Wir Christen sollen in allen Dingen vor Gott treten und ihm unsere Anliegen darbringen. Bis zu diesem Punkt bin ich sicher, es herrscht Einigkeit. Was machen wir denn nun aber, wenn wir uns sicher sind, Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir kennen den Willen Gottes. Was sollen wir denn nun tun, wenn wir genau wissen, scheinbar genau wissen, wie wir handeln sollen? Nun, der Knecht in Vers 49 gibt uns hier ein Beispiel. Wenn ihr nun meinem Herrn Liebe und Treue erweisen wollt, so sagt es mir. Wenn nicht, so sagt es mir ebenfalls, dass ich mich zur Rechten oder zur Linken wende. Der Knecht hatte um klare Führung gebeten. Ja, und für ihn ist es klar, es sieht so aus, Rebekka ist sozusagen die Familie, die die Erhörung seiner Gebete ist. Nach menschlichem Ermessen muss Rebekka die Richtige sein. Aber trotzdem stellt der Knecht diese Frage und nimmt natürlich auch eine Absage Gottes sozusagen in Kauf. Und Rebekka, sie wird auch nach ihrer Meinung gefragt. Sie sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will mit ihm ziehen. Rebekka willigt ein, mit diesem völlig unbekannten Mann in die Fremde zu ziehen und einen nicht minder fremden Mann zu heiraten. Das war mit Sicherheit eine ganz schwierige Entscheidung, denn die Bibelstelle deutet an, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie hatte. Es gab kein Telefon, kein Skype, kein E-Mail, kein ich weiß nicht was. Das heißt, man konnte nicht mal eben so, was weiß ich, mit den Eltern wieder in Kontakt treten. Fernes Land, Tochter zieht mit. Keine einfache Entscheidung, aber die Stelle zeigt ganz klar, der Umworbene, den um den es geht, der muss seine Zustimmung geben. Leider passiert es oftmals, auch in christlichen Kreisen, dass entweder der Mann oder die Frau glaubt, sicher zu sein, dass der erhoffte Partner der von Gott bestimmte Partner fürs Leben ist. Ich kenne selber einen Fall, wo das genauso ist. Seit Jahren ist es so, dass einer der Partner immer wieder betont, dass er sicher ist. Er ist sicher, dass sie heiraten werden. Aber wohlgemerkt nur der eine von den beiden. Der andere sieht das völlig anders. Und der Bibeltext zeigt uns, dass das nicht der biblische Weg ist. Wir müssen Gott wirklich die Führung überlassen. Und wenn der erhoffte Partner nicht zustimmt, dann dürfen wir ihn auch nicht jahrelang bedrängen und versuchen zu überreden mit dem Hinweis, dass wir ja sicher sein, dass Gott genau diesen Partner für uns vorgesehen hat. Und das Schöne ist, das gilt natürlich nicht nur für Frauen und Männer, für Ehefrauen und Ehemänner, sondern das gilt für alle Bereiche des christlichen Lebens. Ob das nun ein schönes Haus ist, wo wir sicher sind, na, das wird's doch sein. Oder die Arbeitsstelle, wo wir sicher sind, das muss sie doch nun sein. Wenn ich Gottes Führung ernst nehme, so muss ich immer auch eine Absage akzeptieren können. Selbst dann, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, Gottes Willen zu kennen. Auf die Partnerwahl noch einmal bezogen, bleibt festzuhalten, die Zustimmung des Umworbenen ist von entscheidender Bedeutung. Das heißt, erst wenn der andere auch die Führung Gottes für sich annehmen kann, dürfen wir davon ausgehen, dass das auch von Gott gewirkt ist. Oder mit den Worten der Bibel, Vers 50, da antworteten Laban und Betuel und sprachen, diese Sache kommt von dem Herrn, darum können wir nichts gegen dich reden, weder Böses noch Gutes. Punkt 6. Übereinstimmung der Partner in Ziel und Berufung. Ich glaube, dass das einer der absolut wichtigsten Punkte ist in dieser ganzen Geschichte. Heutzutage ist es ja oftmals so, zunächst mal geht es um den Sex. Man hat Sex miteinander und anschließend schaut man dann mal, ob man vielleicht noch andere gemeinsame Hobbys oder Interessen hat. Ja, das ist nichts Neues, das kommt Ende der 60er Jahre auf, die wilden 68er, ja, wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, also lebe deine Gefühle sozusagen frei aus. Das Problem ist natürlich, dass es mit der Sexualität allein wahrscheinlich nicht reichen wird, ja, und von daher würde ich diesen Punkt auch nochmal vielleicht übersetzen mit die gleichen Absichten im Leben haben oder den Sinn des Lebens in einer bestimmten Ausrichtung sehen, übersetzen. Ich habe es ja oben angedeutet mit dieser Fußballgeschichte. Es gibt, denke ich, Hobbys und Interessen, die nur funktionieren, wenn der Partner mitspielt. Und es gibt auch Lebensperspektiven, die nur zu verwirklichen sind, wenn beide Partner an einem Strang ziehen. Das heißt, wenn ich Missionar im Dschungel werden möchte, was ich nicht möchte, aber wenn ich es denn nun möchten wollen würde, dann sollte natürlich meine Frau dem nicht abgeneigt sein. Ja, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, auf dem Bauernhof auf dem Land stehe, mit Ziegen und Hühnern und ich weiß nicht was allem, und die Frau würde gerne eine Wohnung am Potsdamer Platz in Berlin haben, dann haben wir ein Problem. Und im Text wird das in Vers 5 und 6 angedeutet. Was mache ich denn nun, wenn der Knecht, der fragt, ja, vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Was soll er denn da nun tun? Und Abraham sagt, bring bloß meinen Sohn nicht wieder zurück. Nun, was zeigt uns die Stelle? Die zeigt, dass es wichtig ist, die Wahl des Partners genau zu überdenken und nur den wirklich zu nehmen, der in Gottes Augen der Passende ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll das? Warum muss sie überhaupt nach Kanaan zurückkommen? Also eine gläubige Partnerin, das verstehen wir ja noch, aber warum Kanaan? Warum bleiben wir nicht da, wo die Familie wohnt? Ist doch bestimmt auch ein nettes Fleckchen. Nun, Gott hatte Abraham nach Kanaan geführt und im Hinblick auf dieses Land hatte Gott die Verheißungen und Zusagen gegeben. Und Abraham war der Träger dieser Verheißung und dann sollte es Isaak werden, danach dann Jakob, also Isaaks Sohn und dann die 12 Söhne Jakobs und so weiter. Das heißt, um Gottes Willen zu entsprechen, gab es nur eine Chance. Isaak musste da im Lande bleiben. Und da, das bedeutet, die Frau musste bereit sein, ihm in das Land zu folgen. Hier steckt wieder was Unpopuläres drin, nämlich das, glaube ich, das biblische Gebot, dass der Mann in der Ehe die Rolle des geistigen Leiters übernehmen soll, der in der Partnerschaft auch diese Ausrichtung auf Gott vorgibt. In 1. Korinther heißt es, und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Das ist, also Männer verstehen diese Stelle immer gerne falsch. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt abends mich auf die Couch setze und mit dieser Bibelstelle meine Frau den ganzen Abend in die Küche schicke, mir ein Bier zu holen, Essen zu holen, eine Decke für die Füße und dann sage, naja, heißt doch in der Bibel, der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Sondern da geht es durchaus um geistliche Dinge oder auch in 1. Mose 2,18 heißt es, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So, es geht darum, die Frau soll den Mann unterstützen und auch in diesen geistlichen Dingen. Natürlich, es ist ein trauriges Kapitel heutzutage, aber wir Männer müssen natürlich auch bereit sein, diese Führung zu übernehmen. Das ist auch keine Kann-Vorgabe. Ja, und viele Männer stehlen sich heute aus der Verantwortung, weil sie diese einfach nicht mehr übernehmen wollen. Meine Frau und ich haben vor Jahren ein Eheseminar besucht und dort haben wir auch einen Mann getroffen, der sagte, dass er das einfach nicht machen will. Er übernimmt die Rolle einfach nicht. Punkt. Macht er nicht. Frau soll die Rolle übernehmen. Er macht das nicht. Wir wollen das heute Morgen festhalten, das ist nicht biblisch. Natürlich ist das so mit den Frauen, wer Frauen kennt, das meine ich jetzt gar nicht böse, die Frauen sollen natürlich auch die Männer unterstützen. Ja. Und Frauen können nämlich auch oftmals sehr bestimmt, vielleicht auch bestimmend sein, wenn es um das Durchsetzen der eigenen Wünsche und Vorstellungen geht. Ja, wir prüfen da am besten jeder mal unser Herz, die Männer das Männerherz, die Frauen das Frauenherz. Beide Partner müssen natürlich bereit sein, an der Stelle Gottes Vorstellungen den Vorrang zu geben und nicht ihren eigenen. Abschließend bleibt an der Stelle festzuhalten. Das heißt, die Sichtweisen zunächst einmal, ob Bauernhof oder Stadtwohnung oder Missionar im Regenwald oder ein Reihenhaus in Vohwinkel, das eine ist nicht unbiblischer als das andere. Es kommt nur darauf an, dass die Partner an der Stelle wirklich übereingehen. Aber viel wichtiger, dass sie übereingehen bei der zentralen Frage, ist nämlich der Partner wiedergeborener Christ oder nicht. Und ich möchte ein Paar aus eigener Anschauung erwähnen, dass ich seit vielen, also ich kenne die seit vielen Jahren, die haben jetzt letztes Jahr geheiratet und das war absolut spannend für mich zu sehen. Und zwar, ich habe sie beobachtet in der Zeit vor der Hochzeit. Und sie haben sich über einen langen Zeitraum Mails geschrieben, sie haben telefoniert, sie wollten den anderen kennenlernen. Und zwar so kennenlernen, dass sie sich die Frage stellten, passt der wirklich für eine Ehe zu mir? Die haben Ehebücher gemeinsam durchgelesen, die haben die biblischen Stellen durchgesprochen, um einfach zu klären, wie siehst du es, wunderbar. Ich habe das Pärchen genommen, weil ich nicht aus meiner eigenen Biografie da berichten kann, ich komme selber aus der Welt. meine Jugend verlief völlig anders und von daher kann ich jungen Leuten da wirklich nur wünschen, dass sie das an der Stelle anders machen mögen und wirklich auch diese biblische Sichtweise übernehmen. Punkt 7. Wir betrachten die inneren Werte. Auch das mit den inneren Werten ist natürlich etwas, wo, wenn wir erwachsen sind, dann wissen wir, dass wir sagen, wir betrachten natürlich die inneren Werte, nur die inneren Werte, die zählen. Wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich so, dass wir bei Menschen zunächst mal das Äußere betrachten. Ja? Wenn wir auf die Kö gehen, können wir das sehr schnell ausprobieren. Ich ziehe mich zweimal verschieden an und ihr könnt merken, wie die Leute euch behandeln werden. Also es ist völlig klar. Und wir tendieren ja oftmals auch dazu. Und auch nicht nur bei Anziehsachen oder beim Äußeren, sondern auch vielleicht ein Auto oder das Haus. Wir schauen uns mal das Äußere zunächst an. Und wir wollen auch, denke ich, nicht lügen. Wir schauen einer schönen, attraktiven Frau oder einem Mann nach, weil uns vielleicht ihr Aussehen gefangen nimmt. Und wenn wir uns die Eva angucken, die Frau aller Frauen sozusagen, die erste Frau im Garten Eden, dann wird deutlich, wenn es in 1. Mose 3,6 heißt, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Hier wird klar, wie die Frau verführt wurde, die Eva. Ja, sie hat sich sozusagen Lust für die Augen und begehrenswert, das waren die zwei Stichworte, das heißt, das Äußere hat sie sozusagen in ihren Bann geschlagen. Wenn wir natürlich damit anfangen, einen Partner fürs Leben zu suchen, können wir eigentlich den Laden sozusagen dicht machen. Da muss man zwangsläufig Schiffbruch erleiden. Und auch hier wieder, mir geht es hier nicht nur um die Frauen und die Männer. Ich glaube, man kann das wunderbar auf die Gemeinde Gottes genauso übertragen. Ist die Gemeinde eine Lust für die Augen oder für die Ohren? Reizt sie mich wegen ihrer äußeren Schönheit? Oder sprechen mich die inneren Werte an, obwohl sie äußerlich alt und runzlig ist? Sind es vielleicht die moderne Ausstattung, die bequemen Sitzplätze und der leckere, frisch gebrühte Kaffee im Anschluss an den Gottesdienst? Oder vielleicht ist es die zauberhafte Lobpreismusik, die mich immer wieder gefühlsmäßig in ihren Bann schlägt? Oder ist es etwa die klare biblische Botschaft, die offen verkündet wird, auch auf die Gefahr hin, dass dann der eine oder andere abgeschreckt wird? Wenn wir in den Bibeltext nochmal reinschauen, da sehen wir, dass dieser alte weise Knecht ganz klare Kriterien anlegt. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen. Und jetzt hat er nämlich das Problem. Wie findet er denn nun die Richtige? Und er überlegt sich und sagt, wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke und auch deine Kamele will ich tränken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und wir sehen hier, dass der Knecht sozusagen ein paar Kriterien anlegt. Und die möchte ich jetzt gerne erwähnen. Es sind 8 Punkte. Er sagt zunächst mal indirekt, dass er eine freundliche Frau sucht. Wenn wir Menschen um Hilfe bitten, können wir sehr schnell sehen, wie die so an ihrer Reaktion, wie die so ticken, würde man vielleicht sagen. Also die Reaktion ist oftmals Antwort genug. Der Knecht fragt Rebekka um Wasser und sie antwortet, trinke. Dann ist das ein Hinweis darauf, dass sie ein freundliches Wesen hat. Denn, anders als heute, das war natürlich auch freundlich, mir hier Wasser hinzustellen, aber wir hatten hier einen Wasserhahn. Das heißt, der Bruder musste jetzt nicht den Brunnen bemühen und erstmal Wasser schöpfen, so wie Rebekka hier in der Geschichte. Zweitens, die Frau sollte offene Augen für die Not oder die Bedürfnisse des anderen haben. Rebekka sollte ein Auge dafür haben, dass auch die Tiere Wasser brauchen. Das heißt, sie sollte, ohne dass man sie darauf hinweist, die Bedürfnisse des anderen selbstständig erkennen und den Wunsch verspüren, dort Abhilfe zu schaffen. Sie sollte auch arbeitsam sein. Ja, sie sollte bereit sein, das ist der Punkt 3, sie sollte bereit sein, eine größere Arbeit freudig anzunehmen. Größere Arbeit deswegen, weil es heißt, dass der Knecht 10 Kamele hatte. Und, also ich bin jetzt kein Kamelexperte, aber diese Kamele können wohl, wenn sie wirklich durstig sind, bis zu 200 Liter Wasser trinken. Das heißt, wenn ich 10 Kamele, das wäre jetzt eine Matheaufgabe, wenn ich 10 Kamele tränke, ist das keine Sache von 5 Minuten, die ich mal so eben mache, Wasserhahn auf Kamele gedrängt. Und, Punkt 4, sie sollte mehr tun, als man von ihr erwartet. Ja, das ist von Bedeutung, denn der Diener hat ja eigentlich nur um für sein Wasser gebeten. Ja, er hat nur gesagt, ob er Wasser haben könnte. Ja, hätte Rebekka ihm Wasser gegeben, wäre gegangen, was hätte man sagen können? Sie hat erfüllt, die Bitte erfüllt. Sie sollte eine fleißige Frau sein. Wir lesen in Vers 18 folgende, sie sprach, trinke mein Herr, und sie ließ den Krug sogleich auf ihre Hand. Oder es heißt in Vers 20, und sie eilte, sie lief, und sie schöpfte für alle Kamele. Jeder, der von euch schon mal ein Arbeitszeugnis hatte, weiß, dass Arbeitszeugnisse ja viel über eine Person aussagen. Also wenn da drin steht, was weiß ich, Franz bemühte sich redlich, pünktlich zu kommen, dann wird der nie gekommen sein. Und solche Dinge. Aber das Wort sogleich, das Wort eilen, das Wort laufen und alle Kamele deutet natürlich ganz klar an, dass die Frau fleißig war. Ja, es heißt nicht, und sie schlurfte. Ja, und sie, was weiß ich, trottete nochmals zum Brunnen, ja, um für ein paar Kamele Wasser zu schöpfen. Außerdem ist die Frau entscheidungsfähig. Wir müssen uns vorstellen, man kommt an den Brunnen, man wird sozusagen überfallen von diesem Mann, der spricht einen an, und man muss jetzt blitzschnell eine Entscheidung treffen. Ja, das heißt, die Entscheidung ist auch noch weitreichend. Indem sie diese Kamele drängt, weiß sie, das ist wie gesagt keine Aktion von 5 Minuten, das heißt, sie musste blitzartig überlegen, da steht der Mann mit den vielen Kamelen, wenn sie dazu sagt, das wird ein abendfüllendes Programm. Aber sie hat die Entscheidung getroffen und führt es aus. Gastfreundlich. Gastfreundlich. Als der Knecht nach einer Übernachtungsmöglichkeit fragt, so antwortet Rebekka und sie sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Platz genug zum Übernachten. Das heißt, sie bejaht dies nicht nur, sondern zeigt durch ihre Antwort, dass der Gast sich wirklich willkommen fühlen kann. Ich muss bekennen, ich habe mich in der letzten Woche bei einem Bruder da entschuldigen müssen. Wer mich kennt, weiß, dass ich ab und an auch mal einen Scherz vielleicht mache. Ich habe nämlich die Anfrage gekriegt, ob einer bei mir übernachten oder bei uns übernachten darf. Und ich gab dann zur Antwort, wir müssen alle Opfer bringen, du kannst gerne übernachten. Ich habe das dann nochmal klargestellt. Mir ist bei der Vorbereitung dieser Bibelstelle nochmal deutlich geworden, dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist, an dem ich mit Sicherheit noch arbeiten kann. Das ist ausbaufähig. Diese Rebekka ist wahnsinnig gastfreundlich. Und der letzte Punkt, man muss natürlich auch bereit sein, sein Elternhaus zu verlassen. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, also die Rebekka hatte, wie es scheint, ein gutes Verhältnis. Und dieser Schritt wird ihr nicht einfach oder leicht gefallen sein. Aber das ist ein absolut entscheidender Schritt. Ja, wenn man eine Beziehung eingehen möchte, mit verlassen heißt das jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt in Busch von Suriname ziehen muss oder ganz weit weg in ein fremdes Land. Das ist nicht gemeint. Aber es heißt, dass ich die innere Reife besitzen muss, ein eigenes Leben zu führen, ohne ständig sein, die Eltern finanziell anzupumpen oder finanziell abhängig zu sein oder auch gefühlsmäßig abhängig zu sein. Das meint nämlich 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Ganz am Ende, möchte ich auf etwas hinweisen, was man abgesehen von diesen praktischen Dingen, die wir heute, es war sehr praktisch, also viele Dinge waren ganz praktisch, denke ich, für das tägliche Leben. Ich möchte aber über diesen Praxisbezug noch etwas andeuten, was man sagen muss, wenn man gerade diese Stelle am Ende, wenn man diese Stelle hier bespricht. Wir sehen zunächst einmal in diesem Kapitel im Alten Testament, wie eine Gott wohlgefällige Partnerwahl auszusehen hat. Wir sahen auch, denke ich, dass viele Aspekte auch auf andere christliche Lebensbereiche übertragen sind. Und nun möchte ich nur noch auf eine Sache am Ende hinweisen. Diese Geschichte will noch ein Bild vermitteln. Ja? Das ist eine Deutung, die weit über diese Geschichte hinausgeht. Isaak, der Sohn Abrahams, war, das wissen wir, der Sohn der Verheißung, im Gegensatz zu Ismael, dem Sohn des Fleisches. Und dieser verheißene Sohn, der wird immer wieder auch auf den Herrn Jesus hin gedeutet. Das heißt, es ist ein Bild auf den Herrn Jesus hin. Dieser Isaak, der ist fast geopfert worden, wir wissen das. Und diese Fastopferung ist wiederum ein prophetisches Bild auf den Tod und die anschließende Auferstehung unseres Herrn. Das heißt, der Sohn der Verheißung, den der Vater mehr als alles auf der Welt liebt, der sollte geopfert werden. Im 24. Kapitel nun, das, was wir heute Morgen besprochen haben, da schickt der Vater seinen Diener aus, eine Braut für seinen Sohn und Erben zu suchen, eine Braut, die zu seinem Sohn passen sollte. Und diese Braut soll zum Vater gebracht werden, denn der Sohn soll nicht vom Vater weichen, sondern bei ihm bleiben. Und Kanaan, das Land, wo Abraham und Isaak, also der Vater und der Sohn, wohnen, ist auch ein Bild für den Himmel. Und der Abraham, der steht für Gott, den Vater, und Isaak für den Herrn Jesus, der starb und anschließend von den Toten auferstand, und er ist Erbe aller Reichtümer des Vaters. Und der Diener wiederum ist der Heilige Geist in diesem Kontext, in diesem Bild. Und der Heilige Geist ist gekommen, die Gemeinde aus der Welt herauszurufen. Und dieser Diener, wir merken das in der Geschichte, er spricht nicht von sich selbst, sondern er gibt Zeugnis vom Vater und vom Sohn. Und er zeugt von dem Reichtum Abrahams und Isaaks. Und der Beweis sozusagen, der Beweis des Reichtums, waren die Gaben, die er der Rebekka gegeben hat. Vers 22, und es geschah, als die Kamele alle getrunken hatten, da nahm er einen goldenen Ring, einen halben Schekel schwer und zwei Armbänder für ihre Hände, 10 Schekel Gold schwer. Und so wie der Heilige Geist seine Mission siegreich vollenden wird, so hat auch Abrahams Diener seine Mission siegreich beendet. Und Rebekka wiederum steht nun für die Gemeinde. Sie hörte die Botschaft des Dieners und sie glaubte sie. Und obwohl sie den Bräutigam nie gesehen hat, fühlte sie sich zu ihm hingezogen. Und Rebekka wiederum steht nun sozusagen für den Sünder, der das Zeugnis hört und ihm Glauben schenkt, ohne dass er den Herrn Jesus jetzt wirklich sieht. Und wie Rebekka sind auch wir Gläubigen auf einer Art Pilgerreise hin zum Bräutigam. Ja, wie der Diener in unserer Geschichte leitet und bewahrt uns hierbei der Heilige Geist auf unserer Reise, von der wir nicht wissen, wie lange sie dauern wird. Aber am Ende wird es uns dann gehen wie Rebekka. Wir werden Gottes Sohn schauen, wie er ist, und möge Gott uns Gnade schenken. Auf unserem Weg zu ihm möge er uns Kraft und Weisheit geben, demütige Herzen und den sicheren Blick für den rechten Weg. Amen.